Ja, ihr lieben Müden und Entspannten, ob ich mit dem bunten Abend konkurrieren kann, weiß ich nicht. Aber was ich habe bunte Socken. Schaut. Und die bunten Socken sind Tradition. Ich bekomme seit Jahren von meiner Kernfamilie und engsten Freunden zum Geburtstag und zu Weihnachten immer bunte Socken. Ich habe einen vollen Schrank mit lauter bunten Socken. Und zu allen Anzügen und Talar und anderen Dingen trage ich bunte Socken. Und ihr glaubt nicht, wie ich in der Bahn und im Flugzeug und wo ich auch sonst bin, zu Vorträgen oder wenn ich sitze auch in irgendwelchen Reihen, über die bunten Socken ich schon ins Gespräch gekommen bin, über das bunte Leben. Es braucht nicht viel. Das sind nonverbale Signale. Und irgendwie achte ich immer bei den Socken drauf, dass eine Grundfarbe mit dem übereinstimmt, was ich trage als Anzug oder als Hemd. Versteht ihr? Also so etwas synchron, das ist schon ganz wichtig. Also meine bunten Socken sollen euch etwas trösten über den bunten Abend. Okay? Morgen früh werde ich noch eine Zusammenfassung geben. Es hat sich doch ein roter Faden herauskristallisiert und ich möchte nochmal das auch als Zitat wiedergeben von Jeremias: Gott hilft dem Landfahrer aus dem Emmental, der im 20. Jahrhundert segensreich gewirkt hat zwischen Luzern und auch Bern. Und ihm wird diese Aussage zugewiesen: Schwer ist es, die rechte Mitte zu treffen, das Herz zu härten für das Leben, es weich zu halten für die Liebe. Und das hat sich so ein Stück weit herauskristallisiert, gesunde Liebe. Ich bin vor 5 Jahren im Herbst 2011 auf der Insel Rügen gewesen. Vielen sagt es etwas, Usedom, Rügen, Wiedervereinigung Mecklenburg-Vorpommern im Osten der Bundesrepublik. Und ich war dort für eine Art Reha. Im Frühjahr 2011 hatte ich wieder meine 16. Israelreise, war mit einer Gruppe unterwegs in Nordgaliläa und dann im Jordan-Quellgebiet, wo 3 Flüsse beginnen zu fließen, erst ganz klein und unscheinbar. Und daraus ergibt sich dann nachher der Jordan, nicht weit von Caesarea Philippi. Einigen sagt es etwas, wo nach dem Neuen Testament diese Stätte zugeordnet wird, wo Christus gesagt haben soll: Petrus, du bist der Fels, auf dem ich später meine Gemeinde, die Kirche Jesu Christi, bauen will. Und ich bin dann im Jordan, in diesem Quellgebiet, unterwegs gewesen, in einem Naturreservat, gehe vor meiner Gruppe und dort oben ist so ein Gehweg mit lauter Regenwasserrinnen, sodass bei der Regenzeit das Wasser in den Jordan läuft. Und das hat etwa so eine Höhe wie dieser Durchmesser dieses Zimmers. Und ich drehe mich zu meiner Gruppe um, dass sie mir nachkommen. Und mein Fuß, der linke, verhakt sich drin und ich verliere das Gleichgewicht und stürze auf dieser Höhe in den Jordan. Und meine Gruppe hat gedacht, der Roman Siebert macht wieder einen Joke, weil ich immer sehr gerne in Bildern spreche. Also vor euch steht ein Wiedergetaufter. Ich bin mit allen Wassern gewaschen, sogar mit dem Jordan. Aber als ich dann im Fallen begriffen war, habe ich mich instinktiv rumgedreht. Ich wusste, wenn ich so auf dem felsigen Untergrund aufschlage, dann kriege ich irgendwelche Probleme vom Genick bis hin, Querschnittslähmung, andere Dinge. Instinktiv wusste ich, du musst dich im Fallen drehen und dann bin ich mit dem Rücken aufgeschlagen, mit den Füßen und so weiter und hatte mir dann den linken Fuß gebrochen. Das war am 2. Tag meiner Reise von 16 Tagen. Anstatt gleich in den Flieger zu gehen, nach Hause zu fliegen, sich operieren zu lassen, habe ich mich eingipsen lassen mit dem Rollstuhl. Und ich kann euch sagen, mit dem Rollstuhl durch Jerusalem, da musst du erlöst sein. Vom Ölberg runter, wenn ich da noch drüber nachdenke, zum Garten der Tränen und vieles andere mehr. Und so habe ich meine ganze Gruppe zu Ende gebracht, bin dann am Ende Februar zurückgeflogen, 24 Stunden später in der Frankfurter Uni war ich auf dem OP-Tisch und habe dann doch einige Monate an diesem linken Fuß eben laboriert. Und so war ich noch zu einer Reha-Zeit im Herbst 2011 auf der Insel Rügen. Und ich sitze an einem späten Nachmittag, es war ein Sonntag, auf einer Bank, schaue auf die Ostsee, die geneigten Bäume, die Brandung, die Dünung. Ganz wenige waren nur im Wasser, war schon in der Nachtsaison. Und neben mir setzt sich ein Mann hin, ganz zugemummelt, schaue ihn ein bisschen von der Seite an und wirklich kein Witz, bunter Abend. Er sieht meine bunten Socken. Ich sehe seine hellen Augen und dann sage ich ihm, dass ich diese Socken gerne trage, das Geschenk meiner Enkelkinder, und wir kommen ins Gespräch. Und dann stellt sich heraus, er ist Professor für Moraltheologie der katholischen Kirche mit Lehrstuhl in Verona, war auch lange in Padua, dann in Rom. Jetzt zieht er sich in den Ruhestand zurück, geht nach Münster, das liegt zwischen Bremen und Dortmund. Und bereitet sich auf seinen Lebensabend vor, geht wieder in ein Kloster der Brüder zurück. Und wir kommen ins Gespräch und erzählt mir, dass er morgen seine Kollegen vertreten hatte in einem katholischen Gottesdienst. Wir tauschen unsere Zuneigung für Christus aus. Und dann stellte ich ihm zwei Fragen. Die eine Frage war, was war das Schönste in Ihrem Leben und was war das Schwerste in Ihrem Leben? Und das Schönste war, und das war ganz authentisch, Christus erlebt zu haben. Da hat sich unser Herz miteinander verbunden. Und als ich dann fragte, was war das Schwerste, wie aus der Pistole geschossen, ich höre es heute noch, mit vibrierender Stimme, der Verlust meiner Brüder. Wumm, ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Klammer auf, der Verlust meiner Schwestern. Und er wollte damit sagen, der Verlust an Glaubwürdigkeit, an Brüche des Lebens, an Weggefährten, an Studierenden, an geweihten Persönlichkeiten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, im Finale meines Lebens, den eigentlichen Schmerz, den ich empfinde, ist der Verlust von Menschen, die ich enttäuscht habe, in denen ich mich getäuscht habe, die ich nicht halten konnte und ich habe nicht das gehalten, was man von mir erwartet hat. Der Verlust meiner Brüder. Und ich möchte uns kurz mit hineinnehmen in zwei biblische Grundwahrheiten. Euch allen sehr vertraut, Maria und Martha. Als sie aber weiterzogen, Lukas Kapitel 10, kam er, Jesus, in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf, und sie hatte eine Schwester, die ist Maria, die setzte sich dem Herrn zu Füßen, hörte seiner Rede zu. Martha machte sich aber viel zu schaffen, ihm zu dienen, und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe, eins aber ist Not, Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von dir genommen werden. Und aus Johannes Kapitel 21, als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Liebes Herz, liebe Wochenendgemeinschaft, ihr Jüngeren und ihr Älteren, Eigentlich alle Beziehungskonflikte, die wir erleben, sind in Wahrheit Liebeskonflikte. Wer hat mich mehr lieb? Und wer wird mehr geliebt? Wenn du nicht als Einzelkind aufgewachsen bist, und ein Kind zu haben, ist auch schon ein Geschenk, aber nicht immer eine große Gnade. Mehr will ich darüber jetzt nicht psychologisieren. Aber wenn du mit mehreren Geschwistern aufgewachsen bist, dann gibt es immer Reibungen. Und ich will uns jetzt gar nicht quälen mit diesen traditionellen Bildern, das erste, das mittlere und das letzte Kind und dies und das und Mamas und Papa-Liebling und Oma und Opa und Patchwork und dies und das und jenes. Aber in Wahrheit ist es so, dass alle Lebenskonflikte in der Tiefe Liebesfragen sind. Werde ich geliebt? Werde ich gemocht? Werde ich geachtet? Werde ich respektiert? Kann und darf ich in meiner Persönlichkeit mich so entfalten? Und ich will uns jetzt gar nicht beunruhigen, aber es gibt ganz viele elementare Grundfragen, wo der Schein wichtiger ist als das Sein. Und ich könnte das vertiefen und ich könnte Dinge aussprechen, die würden uns provozieren. Und dann würde die angedachte Einladung für mich im nächsten Jahr 2017 widerrufen werden. Glaub mir das. Christus ist viel revolutionärer, als wir fromme leben. Wir leben oft in einer Kunstwelt, halten uns an Scheinwahrheiten fest. Und dann kommt der Realitätsdruck. Wie ich zu Beginn gestern Abend gelesen habe, Hochzeit zu Kanaan. Jesus, schaff, dass die leeren Krüge wieder gefüllt werden. Lass aus Wasser Wein werden. Man investiert sich. Jesus kommt nach Bethanien. Martha schuftet wie bekloppt. Aber Maria sitzt da wie eine Talargläubige. Die wäscht ihm nicht nur die Füße, sondern sie küsst ihn buchstäblich. Und man spürt so richtig, ihr könnt es nachsehen, im Rijksmuseum in Amsterdam von Rembrandt gemalt, wie Martha so richtig einen dicken Hals kriegt. Blutdruck 240, kurz vorm Apoplex. Und dann stemmt sie sich auf. Sag ihr doch! Und Jesus schaut sie an und sagt ganz, sie hat das bessere Teil der Welt. In uns, in euch Frauen, kämpft immer so etwas wie Martha und Maria. Das eine will sich über Leistung definieren und das andere über Liebe. Aber das ist ein permanenter Kampf. Wenn du mehr als ein Kind hast, das eine Kind hat das Kinderzimmer wie ein Chaos. Und braucht wirklich Gebetshilfe, um das Richtige zu finden. Und das andere Kind kommt erst zur Ruhe, wenn alles wieder seinen Platz, versteht ihr, gefunden hat. Jeder hat so seine Persönlichkeit. Wie gehen wir mit der Unterschiedlichkeit, auch in der Kernfamilie, in der Herkunftsfamilie, wie gehen wir damit um? Und viel, viel später, ich mache meinen Quantensprung, wir können es zeitlich nicht richtig einordnen, vielleicht 2 Jahre später, kommt diese Familie von Martha und Maria in eine große Lebenskrise. Und wer rutscht in eine reaktive Depression? Die superfromme Maria. Ihr kennt das. Und dann hörst du, wie Martha sagt, ganz dezent und leise, der Meister ist da und ruft dich. Mit einmal war sie diejenige, die wieder nach vorne kam. In uns leben immer diese unterschiedlichen Gene, Maria und Martha. Versöhne dich mit dieser Gegensätzlichkeit deines Lebens. Versöhne dich auch mit Menschen, die so ganz anders sind, wie du bist. Nimm deine Kinder, deine Herkunftsfamilie, dein Elternhaus, deine Biografie an und sei dankbar für die Hauptschule wie fürs Gymnasium. Sei glücklich über die Bratpfanne und über die Bratsche. Sei dankbar für das, was du an Mietwohnung hast und Eigentum. Immer sind wir permanent dabei, wie ein Petrus, uns mit anderen zu vergleichen. Und Petrus bekommt die Liebesfrage gestellt. Hast du mich lieber? Und am Ende sagt er, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und aus Zeitgründen habe ich nicht weitergelesen, aber verfolgt es mal Johannes 21, wenige Augenblick später. Kaum hat der Petrus, das ist typisch Mann, wenn der Alte mal einen Moment seine Schnauze hält, seine Klappe hält, seinen Mund hält, jetzt kriege ich schon wieder fromme Schuldgefühle. Meine Frau würde sagen, Schatz, wie oft habe ich dir gesagt, so solltest du nicht predigen. Du schockst die Maria-Seelen. Aber manchmal ist es gut, Klartext zu reden. Kaum hat er wieder den Kopf nach oben, reagiert er und sagt, was ist mit diesem Johannes? Permanent, sagt Sören Kierkegaard, alle Not des Menschen kommt immer vom Vergleichen. Ich erlebe wirklich die Realität. Seit Jahrzehnten in meinem Arbeitszimmer sitzen Menschen, die weinen, dass sie verheiratet sind. In meinem Arbeitszimmer sitzen Menschen, die weinen, dass sie nicht verheiratet sind. In meinem Arbeitszimmer sitzen Leute, die weinen, dass sie keine Kinder haben. Dann weinen wieder Leute, die Kinder haben. Ich kann gar nicht so viele Taschentücher haben, wie geheult wird. Und liebes Herz, das sage ich alles ohne Ironie. Die einen weinen, dass sie kaum eine bezahlbare Wohnung haben und die anderen stöhnen, dass sie nicht wissen, wie sie 250 Quadratmeter mit Wochenendhaus noch bewirtschaften sollen, obwohl sie schon 90 Jahre jenseits von Scheintod und Auferstehung sind. Versteht ihr? Ständig ist der Mensch am Jammern. Immer am Vergleichen. Alle Lebenskonflikte sind in Wahrheit Liebeskonflikte. Und erst, wenn ich das einmal durchlebt und erfahren und durchlitten habe, ich bin von Gott gewollt und geliebt, kommt eine Entspannung in das persönliche Leben nach Leib, Seele und Geist. Und im Hinblick auf diesen Abend, wo ich noch einmal mich für einen Augenblick in die Stille zurückgezogen habe, ist mein Herz voller Wärme aufgegangen. Es gibt eine Quelle, die unerschöpflich ist in seiner Liebe zu dir und zu mir. Das ist Christus. Es ist irre, wie dieser Mann von Galiläa uns liebt. Das ist nicht erklärbar. Mit einer Wucht, mit einer Fülle, mit einem Reichtum, das kann man nicht definieren. Wir brauchen diese Agape. Das ist für mich das Gebet in der Fülle um den Heiligen Geist. Neben allen Geistesgaben, neben aller Heilungsgnade, neben allen Verheißungen, diese Wucht der Liebe Gottes. Und viele Menschen sind verkümmert, weil sie sich nicht geliebt wissen. Und dann sind wir wieder bei dem Grundgedanken der Leistung, wie Martha oder die Mutter von Jesus, denkt an den Text gestern Abend, oder Petrus definiert sich auch über fromme Leistung. Und Herr, wenn dich alle, ihr wisst, wenn ein Mann so zur Hochform aufläuft, musst du fragen, an welchen Fußballverein er glaubt. Aber hab wirklich kein Vertrauen für die personale Beziehung. Wir brauchen diese Agape. Ich darf Andreas bitten, mal ein Zitat von Elmar Gruber uns zu zeigen. Mal schauen, ob ihr es lesen könnt. Und ich möchte uns dann in drei Schritte mit hineinnehmen, wie wir zu dieser Liebeserfahrung auch praktisch kommen. Elmar Gruber war ein Dichter und ein Denker und Theologe und jemand, der auch sehr künstlerisch kreativ tätig ist in München. Er hat ein Zitat uns geschenkt: Es ist leichter, Menschen zu umgehen, als mit ihnen umzugehen. Aber es lohnt sich, denn viele Menschen sind buchstäblich eingegangen, weil niemand auf sie eingegangen ist oder sind. Es ist leichter, Menschen zu umgehen, als mit ihnen umzugehen. Aber es lohnt sich. Christus will unser Leben reich werden lassen, dass wir auf Menschen eingehen. Und es gibt drei Schritte, von denen ich überzeugt bin: Annehmen, versöhnen und verschenken. Ich zeige euch eine weitere Folie. Menschen annehmen. Keinen Menschen aufgeben. Römer 15, Vers 7. Darum nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat, und jetzt kommt es, zu Gottes Lob. Ohne jede Kritik. Nimm dein Elternhaus an, deine leiblichen Geschwister, deine lokale Kirchen oder Kirchengemeinde, freikirchliche Gemeinschaft, den Arbeitsplatz, die Gesellschaft, in der wir uns befinden. Bevor wir beginnen, mit einem Menschen kritisch umzugehen, und das habe ich gelernt auch als Chef über viele Jahre und Jahrzehnte, noch am Donnerstagmorgen, bevor ich am Mittag mich dann auf die Straße begab, hatte ich so einen dicken Hals über einen Vorfall am Mittwoch innerhalb der Mitarbeiterschaft. Und ich habe mir gesagt: Roman Sievert, regel dich runter. Mach noch am Vormittag den Termin. Und bevor du dem Mitarbeiter X das Wort zum Sonntag sagst, sag ihm erst etwas Gutes. Und dann ist die Betriebstemperatur, versteht ihr, zum Lob Gottes. Dazu braucht es Christus. Gott hat uns angenommen, ohne Wenn und Aber. Keinen Menschen aufgeben, annehmen. Das Zweite: Lasst euch versöhnen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal in diesem Bewusstsein gelesen und gehört habt. Da heißt es ab Vers 17 in 2. Korinther Kapitel 5: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Und jetzt kommt ein Schlüsselvers, den habe ich viele Jahre nie so gesehen, begriffen, obwohl ich das gelesen habe. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus, und jetzt kommt es, sogar Gott brauchte Versöhnung. Er versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von Versöhnung. Primär, Gott brauchte Golgatha, um sich mit diesem Planeten, mit der Menschheit zu versöhnen. Wer bin ich, dass ich mich nicht versöhnen könnte? Und dann kommt die Herausforderung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt: Lasst euch versöhnen mit Gott. Ich habe eine sehr bizarre Biografie. Ich habe noch zwei Brüder. Wir drei Brüder haben alle einen eigenen Vater. Das ist schon ein Reichtum, oder? Da können nicht alle mit konkurrieren. Meinen Vater kenne ich bis heute nicht. Meine Mutter hat immer einen Mantel des Schweigens darüber gelegt. Ich habe dann irgendwann gespürt, ihr war das unangenehm. Das muss mit einem Stück, einem Bruch in ihrer Persönlichkeit zu tun gehabt haben. Sie kam aus einem großbürgerlichen Milieu im Dritten Reich. Dann über Das Dritte Reich kam sie in die Freiheit. Sie hatte noch einen Bruder, der fiel bei Stalingrad. Die Mutter, ihre Mutter ist darüber hart geworden, hat es nie verwunden, dass der Sohn nicht aus dem Krieg kam, aber dass die Tochter noch überlebte. Also suchte meine Mutter als junge Frau, die sehr attraktiv war, die Zuneigung und Zuwendung, wie das alles so war. Und ich bin dann, um nachher meine eigene Biografie zu finden, sehr lange auf Distanz gegangen. Und mit Mitte 40, ich erinnere mich noch genau an Zeit und Stunde, konnte ich meiner Mutter sagen, ich bin mit der ganzen Biografie, mit deinem Leben, mit meinem Elternhaus, vieles andere mehr, da gehört Kinderheimerfahrung zu, Gewalterfahrung dazu, Diskriminierung, andere Geschichten, war alles sehr bizarr, Alkoholismus durch die anderen Kindesväter und vieles andere mehr. Und ich weiß noch, ich war Mitte 40, da durfte ich meine Mutter umarmen und konnte sagen, Mutter, es ist alles gut. Ich habe ihr nicht sagen müssen, es ist alles richtig. Es war wirklich nicht richtig, aber es ist alles gut. Egal wie unsere Biografie ist, egal was das Leben mit uns gemacht hat, in der Tiefe unseres Seins bist du da, weil du und ich, wir sind ein Gedanke Gottes nach Psalm 139. Es mag sein, dass wir Väter und Mütter haben, aber primär, sie geben uns die Augenfarbe, sie geben uns die Haarfarbe, vielleicht die Körperstruktur, aber dass du da bist, das hast du dem Gott, dem Ewigen zu verdanken. Das Leben kommt nicht von den Eltern, sondern von Gott, nach Psalm 139. Ich bin ein Gedanke Gottes. Und das gibt Raum für Versöhnung, für Annahme, für Wärme. Lass dich versöhnen, auch mit der Biografie. Ich erinnere mich und werde gerade erinnern an einen Mann aus dem Raum Stuttgart. Am nächsten Wochenende bin ich in Stuttgart, spreche dort auf einem armen Frühstück für die ganze Region. Das ist so ein bestimmter Anlass. Und ich weiß, ich war 28 oder 29. Und früher gab es die Geschäftsleute des vollen Evangeliums, Christen im Beruf, kennt ihr die? Und ich habe eine ganz bizarre Lebensgeschichte, die ist hochinteressant zu hören. Und dafür wurde ich immer eingeladen. Heute rede ich nicht mehr über meine Lebensgeschichte. Das ist abgehakt. Geschichten sollte man immer weniger erzählen, wenn man älter wird. Auf jeden Fall bin ich dort gewesen. Und dann kommt ein Mann zu mir mit so einem dicken Hals und sagt, Sie können ja gut reden. Irgendwie war auch das Thema Versöhnung dran. Wenn Sie wüssten, was ich erlebt habe. Und immer wenn ich mit der Tram vorbeifahre, Straßenbahn, sag mal Tram, auch hier, ja, immer wenn ich vorbeifahre, dann sehe ich diese bürgerliche Villa, die mein jüngster Bruder gekriegt hat. Ich habe nur das Pflichtteil bekommen. Und wissen Sie, ich bin schon am Magen operiert worden. Und da waren die 50. Und ich war noch nicht mal 30. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn Sie alt werden wollen, dann müssen Sie einen Umweg fahren, dass Sie die Villa nicht jeden Tag sehen. Der ist mir fast an den Hals gesprungen, was ich mir alles einbilden würde. Jahre später habe ich von Ihnen einen Brief bekommen. Herr Pastor, ich fahre 6 Kilometer länger als sonst. Meinem Magen geht's gut. Versteht ihr? Versöhnen bedeutet auch Umwege gehen. Dinge hinter sich zu lassen. Von Corrie ten Boom haben wir gehört. Angeln verboten. Das müssen wir lernen. Das können wir nicht aus uns heraus, auch nicht durch Therapien, so wertvoll wie sie sind, auch nicht durch Psychopharmaka und Neuroleptika, sondern Christus ist die beste Medizin. Lasst euch versöhnen. Nehmt Menschen an zum Lob Gottes, damit diese Liebeskonflikte sich mal auflösen. Wer ist frömmer? Wer ist fleißiger? Wer ist näher an Christus? Wer hat die Biografie, sich immer vergleichen müssen, in eine Freiheit hineinzukommen? Und das Dritte, sich verschenken. Nach Römer 8, Vers 31, eins der gewaltigsten Kapitel, die uns geschenkt worden sind. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ich habe das schon zitiert. Und dann heißt es, ist Gott für uns? Wer oder was kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte uns mit ihm nicht alles schenken? Ich habe eine Rose uns heute Abend mitgebracht. Ich habe hier im Haus gefragt, ob ich die abschneiden darf. Hier gab es nur noch einen Rosenstock, das war die einzigste Rose. Die anderen waren schon verblüht, habt ihr gesehen? Bin kurz zum Haus gegangen und die waren sehr freundlich. Die sind überhaupt sehr freundlich. Den müsstet ihr morgen was schenken. Nicht nur ein Lächeln, denkt da dran, okay? Es gibt eine Begebenheit von Rainer Maria Rilke aus Paris, wo er einige Zeit als Dichter und Literat gelebt hat. Und dann war er mit einem Kollegen spazieren gehen. Und dann sah er eine Bettlerin und sah, wie dieser Bettlerin eine Rose gegeben wurde. Ich habe mir ein Prinzip zu eigen gemacht. Meine engsten Weggefährten, meine Kinder, meine Familie wissen das. Ich gehe an keinem Bettler vorbei, ohne was hineinzulegen. Und ich versündige mich nicht. Und natürlich weiß ich jetzt genau, was in den Köpfen jetzt abläuft. Von mir kommt jetzt keine Auslegung. Ich mache auch einen Test. Wenn ich mir nicht sicher bin, nehme ich einen 5-Euro-Schein, sagt dann der bettelnden Person, geben Sie mir 3 Euro wieder zurück. Wenn diese Hand gierig nach den 5 Euro greift, nehme ich die 5 Euro wieder mit. Wer echt bettelt, ohne Mafia-Strukturen, gibt mir 3 Euro wieder. Dann überlasse ich den 5-Euro-Schein. Versteht ihr? Ich habe ja Verstand. Und tagelang war die Bettlerin nicht mehr zu sehen. Und dann fragten die Weggefährten um Rainer Maria Rilke, wovon hat die Bettlerin gelebt? Und dann hat Rainer Maria Rilke gesagt, die letzten Tage von der Rose. Amen. Verschenk eine Rose. Verschenk dich mal wieder selbst. Hab mal ein ganz weites, ein ganz offenes Herz. Und auch Männer können Männer eine Rose schenken. Die ist für dich. Bitteschön. Lernen wir, wenn ich ein verliebtes Paar sehe in einem Lokal und es gefällt mir gut, dann bezahle ich denen die Rechnung und sage der Servicekraft und alles könnt ihr überprüfen. Nicht sagen, dass ich die Rechnung bezahlt habe. Ich freue mich, wenn man noch mit Weichheit das Verliebtsein auch in der Öffentlichkeit zeigen kann. Könnt ihr alle morgen beginnen, ab Nachmittag, wenn ich nicht mehr da bin. Aber ihr versteht, sich verschenken. Gott hat sich in Christus verschenkt. Und immer zu Menschen in Beziehung treten, sie annehmen, ohne Hintergedanken. Sich versöhnen. Auch mit deinem Kind, das gleichgeschlechtlich orientiert ist, wenn jemand so etwas in seinem Herzen vielleicht trägt und weiß. Zu Menschen gut sein, auch in der Diskussion um Asyl und vieles andere mehr. Lernen wir, Menschen mit den Augen Gottes zu sehen und begreifen wir, wenn die Politik sich ändern soll, das gesellschaftliche Leben sich verändert, das eigene Leben, dann braucht es Liebe. Und stellt euch vor 14 Tagen hat mein Werk Nazareth, so heißt es, das Zentrum Nazareth ist ein Gelübde, hat vor 14 Tagen eine Spende bekommen von einem Ehepaar ohne Bedingungen in Höhe von 1,9 Millionen Euro. Diesem Ehepaar habe ich vor 40 Jahren gedient, in einer schweren Zeit. Habe sie über 3 Jahre begleitet. Jetzt haben sie ihr Unternehmen verkauft und haben nach 40 Jahren sich gemeldet, waren immer über die Jahre mit uns auch freundschaftlich verbunden und gesagt, 1,9 Millionen soll das Zentrum bekommen. Und mit diesem warmen Regen kann ich alles übergeben, in doppelter Weise, auch an die Nachfolger. Bevor du beschenkt wirst, musst du erst selbst gelernt haben, zu verschenken. Annehmen, versöhnen und sich verschenken. Dann kommen die Maria- und Martha-Gene. Die Petrus- und Johannes-Gene kommen dann in ein Gleichgewicht. Und Christus ist eine Quelle, darüber will ich morgen uns noch mit hineinnehmen, der Liebe. Und es gibt eine Weltstudie. Schau mal. Da komme ich drauf. Annehmen. Nochmal davor bitte. Über die Weltstudie spreche ich dann morgen, auf Zeitgründen. Annehmen, versöhnen und verschenken schafft Beziehung. Und wenn du über Beziehungskonflikte klagst oder stöhnst, Sorgen hast, Distanz, Zurückhaltung, Zurückweisung, beginne wieder, diese Regel zu leben. Viktor von Weizsäcker hat gesagt, einer der Brüder von unserem Bundespräsidenten, den wir in Deutschland hatten, das Wesen des Menschen will, dass es keinen menschlichen Konflikt gibt, der sich nur in einem Individuum abspielt und auf ein Individuum beschränkt bleiben könnte. Das heißt, immer ist der Mensch und sind Menschen betroffen. Wir hängen offenbar so zusammen, dass was einem geschieht, auf irgendeine Weise auch im anderen geschieht. Das Wort Keins, soll ich meines Bruders Hüter, Klammer auf, Schwestern sein, ist nicht nur die Vorbereitung auf das Gebot der Nächstenliebe, es ist die Feststellung der Tatsache, ich bin der Bruder meines Bruders, die Schwester meiner Schwester, füge hinzu, ich bin also auf Gedeih und Verderb mit ihm verbunden. Lernen wir wieder ganz neu in diesem Beziehungsumfeld uns anzunehmen. Zeigst uns das nachfolgende Schaubild noch. Schaut mal. Nein, vorher. Gott braucht dich, das meine ich. Das nächste Mal, wenn du glaubst, eine Entschuldigung zu haben, warum Gott dich nicht gebrauchen kann, denke doch an folgende Personen. Noah hat sich betrunken, Abraham war zu alt, Isaac war ein Tagträumer, Jakob war ein Lügner, Lea war hässlich, Josef wurde misshandelt, Mose war ein Mörder, so wie David und Paulus auch, Deborah war ein weiblicher Richter, Gideon hatte Angst, Simson hatte lange Haare, Rahab war eine Prostituierte. So, jetzt kannst du fortsetzen und deinen Namen einbringen. Und aus alledem hat Gott etwas gemacht. Ist es nicht so? Das Letzte. Wir sind von dir so liebevoll gestern Abend. Kein Problem. Nein, ich wollte nicht deine Aufmerksamkeit testen. Das überlasse ich deinem Beruf. So nett herausgefordert worden, aufeinander zuzugehen, uns mal auszutauschen. Es braucht immer wieder einen Perspektivwechsel, mal den Platz wechseln, einen neuen Blick auf die Situation und auf andere Menschen bekommen. Und am liebsten würde ich euch jetzt herausfordern, aber das will ich euch nicht zumuten, jetzt aufzustehen und mal die Plätze zu wechseln, einen anderen Platz einzunehmen. Aber ich lasse es, aus Respekt vor diesem warmen Tag und den langen Tag. Aber versteht ihr, worum es geht? Mal einen anderen Platz einzunehmen. Manchmal hilft es auch auf eine Leiter zu steigen. Oder das Gruppenfoto hat mir sehr gut gefallen. Wo sind die beiden Starfotografen, die uns da abgelichtet haben? Wo seid ihr? Ne? Ihr habt eine Perspektive von oben gehabt. Mal einen neuen Blick wagen. Die Perspektive verändern. Ich möchte uns wirklich Mut machen, sich zu verschenken und einen neuen Blick zu wagen. Ich habe ein bisschen Geschenke mitgebracht. Das ist für dich, damit ihr später sagen könnt, es hat sich doch gelohnt, mit Oma mitzukommen. Verstehst du? Und das ist für dich. Beginnt mal, eine Rose zu verschenken. Beginnt mal, einen Briefumschlag weiterzugeben. Beginnt mal, ein gutes Wort zu sagen. Beginnt wieder mal zu loben. Ich habe eine Tochter, die hat es mit der Schule nicht so gerne gehabt, weil ihre Zwillingsschwester die Schule sehr ernst genommen hat. Und sie hat sich immer so im Windschatten ihrer Zwillingsschwester dann irgendwann und so weiter und so fort gesonnt. Und wir hatten so ein Notensystem von 1 bis 6 und dafür gab es dann immer eine Aufmerksamkeit, 5 oder 10 Euro oder für bestimmte Noten. Und wie ist das mit dem Notensystem in Österreich, so wie in der Schweiz? 1 ist 1 bis 5, 5 ist schlecht, ne? In Deutschland genauso, ja, dann genau dasselbe. Und 1 ist sehr gut. Und irgendwann hat ihre ehrgeizige Zwillingsschwester mal sowas wie eine 5 geschrieben. Und dann habe ich sie belohnt. Und habe ihr, ich weiß nicht mehr genau, ob das 10 Euro waren, umgerechnet. Und mit einmal sagt die andere Zwillingsschwester, du Papa, dann kriege ich noch ganz viel Geld nachgezahlt. Versteht ihr? Ich will hier einen Gedankenstrich machen und uns noch in einen Abend der Entspannung entlassen. Lernt, Maria und Martha ins Gleichgewicht zu bringen. Amen. Lernt das wirklich. Und übt euch, euch nicht mit Johannes und Petrus, um Petrus und Johannes immer zu vergleichen. Amen. Und beginnen wieder, Menschen mit den Augen Gottes zu sehen, die zuerst zu loben, dann in die Versöhnung sich hinein zu beten und durchzuarbeiten und dann wirklich zu verschenken. Denkt auch an den heutigen Vormittag mit warmen Händen, mit guten Worten, nicht vergiftete Worte mehr sprechen. Zu beginnen, die Aura, die Atmosphäre zu verändern, damit Menschen von einer Rose leben können. Amen. Lass mich beten dürfen. Und ich möchte ein paar Augenblicke geben. Und ich denke, dass es recht ist, dass wir die Augen schließen, soweit wie uns das möglich ist. Und ich möchte einzelnen Herzen Gelegenheit geben, Zwiesprache zu halten. Und dann will ich fürbitten, das Gebet aussprechen. Und ich weiß, dass der Heilige Geist hineinwirkt, dass du ein Lob aussprichst über einen Menschen, über eine menschliche Situation, die dir so viel Not und Probleme macht. Und in diesem Augenblick der Stille sprich in deinem Herzen das aus und an, was sich mit deinem Namen, mit deiner Lebenssituation, mit deinem Unrecht, mit deinem Menschen verbindet. Und Heiliger Geist, ich darf dich jetzt bitten, das Herzensgebet in deine Hände zu nehmen, es zu Christus und Vater Gott zu bringen, vor dem Thron der Herrlichkeit, und dass dieses Lob auch sichtbar wird auf dem Lebensweg und in der Biografie und im Alltag. Hilf, dass diese Annahme ganz neu geschenkt wird, auch für das, was sich mit einem schwierigen Namen verbindet. Ich möchte uns wieder hineinnehmen in einen Augenblick der Stille und dich ermutigen, um Versöhnung zu bitten. Und da empfinde ich ganz stark zu sagen, es gibt Dinge, die lassen sich nicht mehr wiedergutmachen. Ich weiß das. Ich will jetzt gar keine Beispiele nennen. Es gibt Situationen, da ist dir wirklich Unrecht getan. Da bist du beraubt worden, deiner Unschuld, deiner Hoffnungen. Da ist deine Biografie gebrochen worden. Vielleicht etwas, was du ganz alleine weißt, was du noch nie transparent gemacht hast. Ich weiß das. Aber Versöhnung ist Sauerstoff. Und ohne Versöhnung, sagt die Heilige Schrift, wird niemand das Angesicht Gottes schauen. Und Vater Gott, mich packt es immer wieder, wenn ich lesen darf, dass du dich selbst versöhnen musstest durch Golgatha mit uns Menschen. Was hat deine Menschheit, die von dir geliebte Schöpfung, dir Vater im Himmel alles zugemutet, bis auf diesen Tag? Aber du siehst uns durch den Versöhner, der für uns, für dich und für mich gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Beschenke jetzt besonders die Herzen, die diese Bitte ausgesprochen haben, im Verborgenen. Gib Kraft der Versöhnung. Und dann möchte ich dich ermutigen, innerlich Bilanz zu ziehen. Von was solltest du dich trennen? Von der Vergangenheit, von materiellen Dingen? Von dem Denken an Gesundheit, Geld und Liebe, Statusfragen, dass du dich neu verschenken kannst. Und Herr, du hast diese Gebete auch gehört. Und du hast uns sagen lassen durch deinen Apostel Paulus, die Auserwählten sind nicht mehr zu beschuldigen, sie sind freigesetzt. Um alles das, was du an Gutem hast, willst du uns schenken. Lass uns schenkende Menschen werden, Persönlichkeiten, die mit warmen Händen, mit reinem Herzen geben. Ich bitte dich darum. Und Herr, da wo das Leben hart geworden ist, lass es wieder weich werden, damit es weich bleibt und offen ist für die Liebe, für das bunte Leben. Amen. Amen.